SRF 1.
«12.30 Uhr, Schweizer Radio. Willkommen zum Rendezvous. Hatten Sie diesen Vormittag auch Probleme mit Ihrem Handy? Bei der Swisscom hat schon wieder eine Panne zu Störungen beim Telefonnetz geführt. Haben Sie einen alten Baum vor dem Haus und wissen nicht, ob er nach dem Sturm noch stabil ist? Der Baumpfleger sagt dazu, alte Bäume sind oft stärker und stabiler als junge. Das Interview. Unsere Autos werden immer mehr zu Computern. Die Garagisten stellt das vor die Frage, braucht es uns noch? Wir haben Antworten. Und einen Tag vor der WEF-Eröffnung tagen heute die Kulturminister Europas in Davos. Vorbereitet hat das Treffen dieser Mann.
Das Ziel ist, dass man sichtbar macht, dass die Themen von Kultur und die Bedeutung von Kultur im Bauen, aber grundsätzlich auch ebenso wichtig sind wie die Diskussion über Bitcoins und Blockchains.
Oliver Martin sagt, unser kulturelles Erbe ist in Gefahr. Inwiefern das so ist, erklärt er im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Schon wieder muss die Swisscom eine Panne bestätigen. Zwischen 9 und 10 Uhr funktionierte die Mobilfunktelefonie teilweise nicht mehr. Betroffen waren laut dem Telekom-Unternehmen vor allem Benutzer von älteren Handys mit der 2G- und 3G-Technologie. Andi Lüscher.
Wie viele Mobilfunkbenutzer von der Störung betroffen waren, weiß die Swisscom Stand jetzt nicht. Ebenso wenig, was die Ursache war. Das werde nun mit Spezialisten abgeklärt. Die Störung heute habe aber nichts mit den Problemen der letzten Wochen zu tun, als das Festnetz für Firmenkunden gleich zweimal unterbrochen war. Diese Häufung von Störungen sei unangenehm, räumt Swisscom-Mediensprecher Armin Schädeli ein.
Ja, die Telefonie ist natürlich für die Kunden ein sehr wichtiger Service und wir sind uns sehr bewusst, wie einschränkend es ist, wenn die Telefonie nicht genutzt werden kann.
Trotzdem betonte er, dass das Netz insgesamt gleich stabil sei wie früher. Man bereite derzeit ein Entschuldigungsschreiben für die Betroffenen vor und werde sich bei allfälligen Schäden, die entstanden sind, kulant zeigen. Immerhin, der Grund für die jüngsten Festnetzprobleme sei inzwischen gefunden.
Es handelt sich um einen Softwarefehler. Dieser wurde gemeinsam mit dem Hersteller behoben und somit funktioniert der Service wieder einwandfrei.
Neben der Swisscom meldete am Vormittag auch die SBB eine Störung. Dort konnte man am Schalter und online eine Stunde lang keine Billette kaufen. SBB und Swisscom klären ab, ob es hier einen Zusammenhang gibt.
Andi Lüscher. Damit zu den Nachrichten mit Ursula Vogler.
Die SBB verkauft ab März in ihren Reisezentren keine Event-Tickets mehr. Sie beendet ihre Zusammenarbeit mit Ticket Corner. Das Geschäft mit den Event-Tickets habe sich in den Jahren zunehmend digitalisiert, teilte die SBB mit. Die Kunden kauften ihre Tickets zunehmend online, dadurch sei die Nachfrage in den vergangenen Jahren in den rund 170 Reisezentren gesunken. Railway-Angebote bietet die SBB demnach weiter an. Einen Einfluss auf die Anzahl Stellen hat der Entscheid gemäß SBB nicht. In der Schweiz hat die durchschnittliche Teuerung bei den Produzenten- und Importpreisen im vergangenen Jahr 0,9% erreicht. Ein Jahr zuvor lag der Wert noch im Minus. Zurückzuführen sei der Anstieg vor allem auf höhere Preise für Mineralölprodukte, Metalle oder Schrott, teilte das Bundesamt für Statistik mit. In Deutschland appellieren SPD-Spitzenvertreter aus Bund und Ländern an die Delegierten des Sonderparteitags vom Sonntag. Diese sollen Ja sagen zu Koalitionsverhandlungen mit der Union von Kanzlerin Angela Merkel. Im Aufruf heißt es, in den Sondierungsgesprächen mit CDU und CSU habe man konkrete Verbesserungen erreicht, etwa in der Arbeitsmarkt-, Gesundheits- oder Bildungspolitik. Die SPD solle selbstbewusst in Verhandlungen über eine neue große Koalition eintreten. Der Ausgang der Abstimmung am Sonderparteitag in Bonn ist ungewiss. Gegen den Antrag der Parteiführung, in Koalitionsverhandlungen einzusteigen, gibt es Vorbehalte, insbesondere von den Jungsozialisten. In Japan ist das letzte Verfahren gegen ein Mitglied der sogenannten Aum-Sekte zu Ende gegangen, 23 Jahre nach einem Giftgasanschlag der Sekte. Der oberste Gerichtshof wies die Beschwerde eines Mitglieds ab. Der Mann hatte sich gegen eine lebenslange Haftstrafe gewehrt. Sektenmitglieder hatten 1995 in mehreren Zügen der U-Bahn von Tokio das Nervengift Sarin freigesetzt. 13 Personen starben dabei, über 6000 weitere wurden verletzt. Die Solothurner SP-Nationalrätin Bjerheim tritt bei den eidgenössischen Wahlen im Herbst 2019 nicht mehr an. Heim gehört seit 2003 dem Nationalrat an, sie ist dort zurzeit die älteste Frau. Es sei der richtige Zeitpunkt, am Ende der Legislaturperiode zurückzutreten, teilte die 71-Jährige am Parteitag der Solothurner SP mit. Die 80-jährige Tessiner Autorin Anna Felder erhält für ihr Gesamtwerk den Grand Prix Literatur Schweiz. Der Preis ist mit 40.000 Franken dotiert, er gilt als höchste Schweizer Literaturauszeichnung. Felders Werk sei von Menschlichkeit und Humor geprägt, teilt das Bundesamt für Kultur mit. Ski. Die Italienerin Sofia Goccia hat die Weltcup-Abfahrt im italienischen Cortina d'Ampezzo gewonnen, vor den beiden US-Amerikanerinnen Lindsay Vonn und Michaela Schifrin. Beste Schweizerin wurde Lara Gut auf Platz 4. Die 33-jährige US-Skifahrerin Julia Mancuso tritt zurück. Sie habe sich von einer Hüftoperation nicht genügend erholt, um mit der Weltspitze mitzuhalten, sagte sie. Künftig wird Mancuso als Skiexpertin beim Fernsehsender NBC tätig sein. Das Wetter. Heute Nachmittag ist es zunächst noch gebietsweise sonnig, sonst ist es bis morgen wechselnd bewölkt, zeitweise gibt es Schneeschauer bei höchstens 5 Grad. Morgen ist es erneut windig. Im Süden ist es ziemlich sonnig bei höchstens 12 Grad. Morgen fällt gegen Abend auch im Südtessin etwas Schnee.
So tönt es in diesen Tagen immer wieder. Burglind, Friederike und wie sie alle hießen, 4 Winterstürme zogen über uns und der nächste ist auch schon angekündigt. Viele fragen sich, ist das jetzt der Klimawandel? Die Frage geben wir an Reto Knutti weiter. Er ist Klimatologe und Professor für Klimaphysik an der ETH Zürich.
Der Klimawandel ändert viele Charakteristiken des Wetters, aber die Winterstürme sind in der Häufigkeit und in der Stärke eigentlich nicht vom Klimawandel betroffen in unseren Gebieten. Was sich ändert, ist, dass die Schneefallgrenze typischerweise höher ist, wenn es wärmer ist. Das heißt, wir haben dann Regen bis in hohe Lagen und damit erhöht sich unter Umständen das Flutrisiko, wenn das Ganze eben als Regen kommt, anstelle von Schnee. Was sich auch ändert, ist, dass wir typischerweise mehr Regen haben im gleichen Sturm, weil warme Luft kann einfach mehr Feuchtigkeit transportieren.
Das heißt, diese warmen Temperaturen jetzt, die hängen mit dem Klimawandel zusammen?
Die warmen Temperaturen sind ohne Zweifel der Klimawandel. Eben haben die Behörden von verschiedenen Ländern wiederum die globalen Statistiken herausgegeben. Das Jahr 2017 war das zweit- oder drittwärmste seit Messbeginn. 17 der 18 wärmsten Jahre oder so waren in den letzten 18 Jahren. Also der Klimawandel in den Temperaturen ist völlig unbestritten.
Noch einmal zurück zu diesen Stürmen. Müssen wir uns denn in nächster Zeit auf mehr Stürme einstellen?
Wir müssen uns nicht auf mehr Stürme einstellen aufgrund des Klimawandels. Es gibt keine Hinweise, dass sich die Stürme in der Häufigkeit oder in der Stärke groß ändern. Aber wenn es wärmer ist, dann regnet es einfach ein bisschen höhere Lagen. Und das kann natürlich auf das Abflussverhalten, also auf Wassermengen in den Flüssen, aber auch auf die Lawinensituation einen starken Einfluss haben.
Sagt Reto Knutti, Professor für Klimaphysik an der ETH Zürich. Die meisten Menschen, die in diesen Tagen wegen der Stürme in Europa ums Leben kamen, wurden von umstürzenden Bäumen getroffen. Und auch bei uns in der Schweiz haben Baumexperten zurzeit alle Hände voll zu tun, wie zum Beispiel Fabian Dietrich. Frage an ihn zwischen 2 Kontrollterminen, Herr Dietrich, machen Sie Überstunden?
Im Moment ist es sehr schwierig, den Arbeitsalltag überhaupt zu planen, denn es kommen laufende neue Meldungen rein von Sturmschäden. Ja, im Moment macht man bestimmt Überstunden, also bei mir sind es sehr viele. Man ist eigentlich Tag und Nacht dran und vor allem kommt auch immer wieder viel dazu.
In welchen Fällen werden Sie engagiert?
Also grundsätzlich, wenn Bäume betroffen sind, Querbeet, wenn Bäume liegen nach Sturmereignissen, Bäume hängen beispielsweise schräge, ohne dass sie umgestürzt sind, aber sie sind schräg gestellt worden. Das ist eine Variante. Eine andere Variante ist, sie sind auf Häuserdächer gefallen und im Weiteren ist dann die Kontrolle wirklich vom übrigen Baumbestand auf dem Grundstück auch das Thema. Genau.
Genau, Sie sagen es, in vielen Dörfern, aber auch in Städten stehen schöne alte Bäume in der Nähe von Häusern. Mussten Sie auch solche Bäume jetzt untersuchen gehen in diesen Tagen?
Ja, selbstverständlich. Also man darf grundsätzlich sagen, ein alter Baum ist nicht zwangsläufig gefährlicher. Das hat jetzt dieses Sturmereignis auch wieder gezeigt. Es sind nicht unbedingt alte Bäume, die man denkt, die sollten stürzen, gestürzt oder gebrochen, sondern es waren häufig Jungbäume, die noch weniger stabil sind, die sich Sturmereignisse auch noch weniger gewöhnt sind.
Gut, dann können wir jetzt ganz konkret werden und fragen, Herr Dietrich, wie kontrollieren Sie diese Bäume?
Eine gute Frage. Also die Baumkontrolle findet in Form eines VTAs statt, kommt aus dem Englischen und heißt Visual Tree Assessment, also visuelle Baumansprache, und die findet statt, eigentlich vom Fuß bis zum Kopf oder anders gesagt, bei den Bäumen ist das von der Wurzel bis an die Kronenspitze. Also zuerst wird der Wurzelraum kontrolliert, dann den Stammfuß, dann den Stamm, die Vergabelung beim Baum, das ganze Geäste und am Schluss noch die ganze Baumkrone. Und so findet eigentlich die Kontrolle statt. Nach Stürmen ist das Augenmerk auf Risse, Brüche, Beschädigungen oder im Wurzelraum Anhebungen oder auch im Wurzelraum Risse. Das ist das Augenmerk, ja.
Wann muss ein solcher Baum schlimmstenfalls gefällt werden?
Ein Baum muss dann gefällt werden, wenn die Stand- und Bruchsicherheit nicht mehr gewährleistet ist, beziehungsweise man diese Stand- und Bruchsicherheit mittels Pflegemaßnahmen nicht mehr sicherstellen kann oder gewährleisten kann. In aller Regel gibt es aber gute Möglichkeiten, Bäume zu fällen, und ist ein wichtiger Punkt, ein Anliegen an dieser Stelle an die Baumbesitzer. Nicht einfach denken, weil jetzt ein Ast gebrochen ist, der Baum müsste gefällt werden. Das ist überhaupt nicht so. Mittels Baumpflegemaßnahmen können Bäume wieder sicher gemacht werden.
Sagt Baumexperte Fabian Dietrich im Rendezvous. Er empfiehlt auch, dass man die Bäume im eigenen Garten jährlich prüfen lässt, unabhängig vom Sturm, und jetzt ja nicht in Panik gerät und sicherheitshalber einen Baum fällt. Früher war es der Traumberuf manches Buben und heute auch manches Mädchens, Garagist, aber heute mit der ganzen Digitalisierung.
Der Garagist wird irgendwie austauschbar.
Die Medienlandschaft in der Schweiz. Seit Jahrzehnten sterben Zeitungen, die Luft wird dünner und nur noch große überleben. Welche Folgen hat das für die Demokratie? Und Sportclubs sollten eine haben, aber die wenigsten haben eine. Eine Unfallversicherung. Je nach Fall kann das teuer werden. Wenn es so tönt, und das Auto nicht mehr anspringen will, sorgen Spezialisten in Overalls mit öligen Händen und großen Schraubenschlüsseln für Abhilfe. Genau, das war einmal. Heute sind Autos immer mehr Computer auf Rädern. Was aber heißt das für die unzähligen Garagen in der Schweiz? Braucht es sie in Zukunft überhaupt noch? Und wenn ja, wofür? Diese Fragen diskutierten 800 Branchenleute diese Woche am Tag der Schweizer Garagisten in Bern. Wirtschaftsredaktor Dario Pelosi hat zugehört.
Garagisten, das sind vor allem Männer. Im Anzug mit dem Logo ihrer Automarke am Revers oder in Jeans und Pulli. Mit einer Kaffeetasse in der Hand diskutieren sie unter Kollegen. Sie tauschen Bedenken aus und sie kommen zum Schluss. In ihren Garagen steht ihr gesamtes Berufsbild auf dem Prüfstand.
Wir sind eine kleine Garage in Basel. Also ich denke, wir müssen da schon wirklich schauen, wie wir uns neu organisieren.
Also es ist hart, man kann nicht mehr weg tun wie früher.
Durch die ganze Digitalisierung, die eigentlich der Hersteller, Importeur macht, der Garagist, der eigentlich am Schluss am Kunden ist, wird irgendwie austauschbar.
Die Garagisten sind im Sandwich. Die Autokonzerne bauen immer digitalere Fahrzeuge, vollgestopft mit Sensoren und Software. Deren Wartung, oft per Update, bedeutet für die Garagen neue Herausforderungen und neue Investitionen. Gleichzeitig verlangen die Konzerne Anpassungen der Verkaufsräume, damit die Fahrzeuge auch einheitlich präsentiert werden. Das gehe so nicht, kritisierte dann auch der deutsche Autoexperte und Professor Ferdinand Dudenhöfer. Es brauche mehr Transparenz im Autohandel.
Man kann einfach nicht so weiter wursteln, wie man in den letzten 30 Jahren gemacht hat. Hohe Anforderungen für die Autohändler, für die Garagisten mit wunderschönen Ausstellungsräumen, die mit hohen Kosten befrachtet sind. Also die Autobauer müssen den Garagisten sagen, wie die digitale Vertriebswelt in der Zukunft aussieht.
Einer, der mehr Informationen erhalten sollte, ist der Zürcher Autogewerbler und Garagist Christian Müller.
Ist sehr schön, dieser Ansatz, aber ist nicht ganz einfach umzusetzen. Wir können jetzt mit dem Importeur sprechen, was hast du für Ziele in 5 Jahren, was hast du in 10 Jahren. Verbindliche Angaben wird er eh nicht machen. Ich muss für mich selber entscheiden, will ich einen Vertrag unterschreiben für 2 Jahre und kann ich mir das leisten oder nicht.
Wie eine solche Garage der Zukunft konkret aussehen könnte, die sich diesem Kampf um knappe Margen stellen kann, das skizziert Andrea Back von der Uni St. Gallen. Der Garagist wird vom Schrauber immer mehr zum Dienstleister, nutzt Fahrdaten seiner Kundschaft für neue Angebote oder stellt gar sein Angebot auf den Kopf.
Dass Leute das Auto nur mieten, das kann eine Geschäftschance sein, diese Verschiebungen zu erkennen und sich zu überlegen, was kann ich da für mein Geschäft daraus machen.
Oder der Garagist wird mit seiner Werkstatt mobil und wartet das kaputte Auto auch vor Ort, zum Beispiel mit Ersatzteilen wie einem Türgriff, gefertigt aus dem mitgebrachten 3D-Drucker.
Weil ein Ersatzteil ist einfach ein Softwaremodell und das kann ich überall drucken.
Neue Ideen, die beim Apero nach der Tagung für Gesprächsstoff sorgten.
Ich komme mit gemischtem Gefühl zurück. Die ganze Elektrifizierung, das heisst die Auslastung für nicht super qualifizierte Arbeiter, geht hier zusammen.
Bei uns lebt man einfach von Substanz und hofft, man muss nicht schon wieder neue Blättchen oder neue Möbel suchen.
Auf dem Kauf wird sicher Internet online gängigmäßig.
Ja, ich denke, wir müssen mal ein bisschen über die Zukunft nachdenken und anpacken, vorwärts machen und uns halt mit den Jungen zusammen tun und schauen, wo wir hinkommen.
Zum Beispiel mit Leonie Zellwiger. Die 19-jährige Automobilmechatronikerin ist im 4. Lehrjahr und blickt zuversichtlich in ihre automobile Zukunft.
Ich persönlich habe keine Angst. Ich liebe meinen Job. Ich bin auch bereit für Elektronik, ich bin bereit für Zukunft. Also da ist immer, wie man es anschaut, finde ich.
Denn solange Autos fahren, braucht es jemand, der sie in Schuss halte, mit Schraubenzieher und Laptop in der Hand.
Bei den Medienhäusern in der Schweiz ist ein starker Konzentrationsprozess spürbar. So gab es vor dem Zweiten Weltkrieg noch 400 verschiedene Zeitungen, heute sind es weniger als 100. Diese Entwicklung würde verstärkt, wenn bei der Abstimmung am 4. März die No-Billag-Initiative angenommen würde. Dann würde unter anderem auch die SRG verschwinden. Raphael von Matt hat mit Fachleuten darüber gesprochen, ob die zunehmende Medienkonzentration in der Schweiz eine grundsätzliche Gefahr ist für die Meinungsbildung und letztlich für die Demokratie.
Die jüngste Meldung eines Zusammenschlusses in der Medienbranche ist erst einen Monat alt. Im Dezember gaben die NZZ und die AZ-Medien bekannt, dass sie ihre Regionalzeitungen zusammenlegen. Zuvor hat im August die Basler Zeitung 25 Gratisanzeiger in der ganzen Deutschschweiz übernommen. Das Fusionskarussell drehte also auch im vergangenen Jahr kräftig. Der Grund für die zunehmende Konzentration in der Medienbranche sei ein wirtschaftlicher, sagt Journalistikprofessor Vinzenz Wies von der ZHAW in Winterthur. Weil die Einnahmen sinken, versuchen die Medienhäuser,
irgendwie die Kosten weiter zu senken, irgendwie es noch im Griff zu haben, dass man möglichst viele Ressourcen bündeln kann. Das ist ausschließlich, würde ich sagen, eigentlich ein ökonomischer Prozess.
Gespart wird vor allem, indem Abteilungen zusammengelegt werden. Etwa eine gemeinsame Inland- oder Wirtschaftsredaktion für mehrere Zeitungen. Die regionalen Redaktionen fürs lokale Geschehen bleiben dagegen erhalten. Gerade weil die Regionalredaktionen weiter bestehen, sieht der Schweizer Verlegerverband VSM kein Problem in der zunehmenden Medienkonzentration. Dazu komme, dass man sich zusätzlich im Internet breit informieren könne, sagt VSM-Geschäftsführer Andreas Häuptli.
Man hat heute wirklich die Möglichkeit, sofort eine Zweitstimme, eine Drittstimme einzufangen und auch alternative Stimmen über Social Media, über Blogs. Es gibt eine unglaubliche Vielfalt an Quellen von Informationen und Meinungen. Es ist wahnsinnig spannend. Nein, wir haben kein Problem mit der Vielfalt, definitiv nicht.
Immer mehr Online-Angebote sind allerdings nicht mehr gratis, sondern nur noch gegen Bezahlung verfügbar. Dennoch, laut dem Verlegerverband, ist die Meinungsvielfalt nicht bedroht. Sorgen bereitet der Konzentrationsprozess dagegen dem Medienwissenschaftler Vinzenz Wies. Er befürchtet, der Konzentrationsprozess könnte weiter fortschreiten.
Wenn wir uns dann noch vorstellen, dass vielleicht Ringier sich noch stärker der Unterhaltungsindustrie zuwendet und gar nicht mehr so sehr ins Publizistische investiert, Tamedia sagt man das auch ein Stück weit nach, dann haben wir es tatsächlich damit zu tun, dass einzelne Player sehr stark eine Meinungsmacht auch entwickeln. Und das können wir uns eigentlich nicht wünschen.
Zu große publizistische Macht in wenigen Händen. Das ermöglicht auch eine größere Einflussnahme durch politische Exponenten wie etwa Christoph Blocher, so Wies. Der SVP-Politiker habe durch seine Beteiligung Einfluss auf den Kurs der Basler Zeitung. Die Medien hätten auch die Aufgabe, den Mächtigen in Politik und Wirtschaft auf die Finger zu schauen. Aber diese Rolle als kritische Beobachter sei in Gefahr, sagt Wies.
Am Schluss bleibt also die Frage, wer ist in der Lage zu investieren? Und wenn wir dieses Kapital dann vor allem auch bei politischen Akteuren sehen, die nicht ein publizistisches Interesse haben, sondern ein politisches Interesse, dann ist das tatsächlich etwas, was uns Sorge machen muss.
Ganz anders hier die Ansicht von Andreas Häuptli vom Verlegerverband. Er sieht die privaten Anbieter immer noch breit genug aufgestellt. Im Vergleich zu früher könnten sie Dinge leisten, die früher nicht möglich gewesen wären.
Man hat auch die großen Verbundrecherchen, ja, wie zuletzt auch die Paradise Papers, Panama Papers. Das sind Zusammenarbeitsformen, die man sich früher gar nicht in der Form vorgenommen hat. Ich habe da wenig Bedenken, dass man da einen Verlust hätte.
Auch dank der Konzentration auf weniger, aber größere Medienhäuser gäbe es noch schlagkräftige Redaktionen. Dieser Optimismus des Verlegervertreters lässt aufhorchen. Denn sonst hört man in der Branche oft ein Wehklagen über die düsteren Zukunftsaussichten. Und der Optimismus steht im deutlichen Widerspruch mit der kritischeren Haltung des Journalistikprofessors. Klar ist, guter Journalismus ist teuer. Es bleibt für die privaten Medienhäuser eine schwierige Aufgabe, diesen auch in Zukunft zu finanzieren.
Die nächste große Umwälzung in der Medienlandschaft würde ein Ja zur No-Billag-Initiative bringen. Bei 34 privaten Radio- und Fernsehstationen würde ein großer Teil der Einnahmen wegfallen, bei der SRF drei Viertel. Wie die Medienlandschaft dann aussehen würde, versucht Raphael von Matt für uns herauszufinden.
Wenn das Stimmvolk No Billag annimmt, wird die Schweizer Medienlandschaft fundamental umgewälzt. Dies sagt Ottfried Jahren, Professor für Publizistik an der Universität Zürich.
Ein Ja hätte zur Folge, dass die Möglichkeiten, sich unabhängig und uneingeschränkt zu informieren, würde mit Sicherheit sinken. Und die Qualität des eigentlich sonst sehr hohen Informationsangebots, das wir in der Schweiz haben, würde mit Sicherheit relativ rasch sinken. Das wäre ein Rückschritt, das wäre eine europäische Isolationsposition, die man einnimmt.
Betroffen wäre die SRG mit ihren Radio- und Fernsehsendern. Und betroffen wären auch 34 private Radio- und Fernsehstationen, die heute Gebühren erhalten. Viele Sender wären bedroht, sagt André Mösch, Präsident von Teleswiss, dem Verband der Schweizer Privatfernsehsender. Denn die Gebühren machen rund die Hälfte ihrer Budgets aus.
Wenn das wegfällt, sind sie nicht mehr in der Lage, ihren Job als regionale Medien zu erbringen. Das würde heißen, entweder machen diese Sender zu oder sie machen ein derart reduziertes Programm, dass man das nicht mehr vergleichen kann mit dem heutigen Angebot.
Bei einer Schrumpfung oder gar einem Wegfall der SRG entstünde ein Vakuum, sagt Diego Jannis. Er ist ehemaliger Chefredakteur des Schweizer Fernsehens und Vorstandsmitglied des Komitees Nein zum Sendeschluss.
Das heißt, dass in Zukunft nur noch ausgesprochen kommerzielle Sendungen eine Chance hätten. Das heißt, dass die deutschen Privaten oder die französischen und die italienischen Privaten dann hier massiv expandieren könnten. Ich glaube nicht, dass die Schweizer privaten Radio- und Fernsehstationen profitieren davon.
Die Gegner von No Billag warnen also vor einem Kahlschlag. Ganz anders sehen das die Initianten. Die SRG könnte auch ohne Gebühren weiter bestehen, sagt Mitinitiant Andreas Kleb.
Wir sind überzeugt, dass eine reduzierte SRG eine sehr große Zukunft haben kann, eine freigelassene SRG, wie das ja schon die Post konnte und auch die Swisscom. Wir sind überzeugt, dass auch die SRG so in Zukunft ein ganz innovativer Betrieb sein kann.
Laut Kleb soll sich die SRG einerseits mit Werbung finanzieren. So dürften künftig auch die SRG-Radios Werbung ausstrahlen. Andererseits könnte die SRG Abonnemente für einzelne Sendungen wie Tagesschau oder Echo der Zeit verkaufen.
Die SRG hat tolle Produkte, die im Markt nachgefragt werden. Und da sind wir überzeugt, dass da auch Möglichkeiten ist, mit Pay-TV, Pay-Radio Kanäle zu schaffen, wo man das gegen Bezahlen abrufen kann.
Hier widerspricht aber Publizistikprofessor Ottfried Jahren. Er zweifelt daran, dass sich die SRG mit Spartenabos finanzieren könnte.
Das ist ökonomisch gesprochen schlicht Unsinn. Denn wir haben keine Beispiele dafür, und zwar global, dass über Pay sozusagen Vollprogramme finanziert werden können.
Insbesondere ein umfassendes Informationsangebot mit einem Korrespondentennetz sei teuer und nicht rentabel. Hinzu kommt, dass die Schweiz ein mehrsprachiges Land ist. Heute finanzieren die Deutschschweizer Gebührenzahler die SRG-Angebote in den anderen Sprachregionen mit. Diese Unterstützung fiele bei der Annahme der Initiative weg. Dagegen glaubt Nobilag-Mitinitiant Andreas Kleb nicht an einen Kahlschlag in den anderen Sprachregionen. Diese würden heute von der SRG überversorgt. Es würde auch mit weniger gehen, so Kleb.
Also in Tessin zum Beispiel, da sind wir wirklich nicht sicher, ob für die Bedienung des italienisch sprechenden Publikums 1000 Mitarbeiter notwendig sind. Auch da ist eine Gesundschrumpfung angesagt.
Als Mittel zur Gesundschrumpfung sehen die Initianten ihre Initiative. Das Ziel sei, dass die Bürgerinnen und Bürger nur noch für jene Medien bezahlen müssten, die sie auch wirklich nutzten. Doch auch in diesem Punkt gibt es Widerspruch von Publizistik-Professor Jarren. Gut aufbereitete Informationen seien ein öffentliches Gut. Deshalb sollten die Medien auch von der Allgemeinheit unterstützt werden.
Informationen wollen wir, dass sie allen zugänglich sind. Dabei geht es nicht nur um die Politik, sondern es geht auch um die Entscheidung, wo lege ich mein Geld an, welche Krankenkasse finde ich besser oder schlechter. Alles das sind Informationen, die für die Lebenswelt genauso relevant sind wie die politische Welt. Und die stehen eben nicht beliebig zur Verfügung, sondern die müssen erzeugt werden. Und das kostet nun mal Geld.
Wie es bei einem allfälligen Jahr am 4. März genau weitergeht, ist umstritten. Der Initiativtext schreibt vor, dass der Bund ab dem 1. Januar 2019 keine Radio- und Fernsehgebühren mehr einziehen darf. Doch im Grunde muss eine erfolgreiche Initiative erst vom Parlament mit einem Gesetz umgesetzt werden. Das dauert normalerweise 2 bis 3 Jahre. Was in der Zwischenzeit passieren würde, sei völlig unklar, sagt Ottfried Jarren. Mit einem Ja zu Nobilag nehme die Stimmbevölkerung also einiges an Ungewissheit in Kauf.
«Sport ist Mord», pflegte Churchill zu sagen. Oder weniger polemisch, «Sport ist gesund, aber nicht ungefährlich. Immer wieder kommt es zu Unfällen. Und damit sind wir bei einem Tabuthema im Schweizer Sport, der obligatorischen Unfallversicherung. Eigentlich bräuchte fast jeder Sportclub in der Schweiz eine, aber kaum einer hat eine abgeschlossen. Früher war das kein Problem, die SUVA zahlte trotzdem. Seit gut einem Jahr nimmt die SUVA die Sportvereine aber in die Zahlungspflicht. Mit dramatischen Folgen. Rund die Hälfte aller Sportclubs in der Schweiz ist in ihrer Existenz bedroht, denn die Versicherung ist teuer. Reto Held.
Das Schweigen zur Unfallversicherung im Sport ist allgegenwärtig. Die Profiklubs der großen Sportarten Fußball und Eishockey sprechen nicht gerne darüber, weil sie eine Versicherung haben und diesen oft guten Deal durch mediale Aufmerksamkeit nicht gefährden wollen. Und die kleineren Clubs im Amateurbereich schweigen lieber, weil sie gar keine Police haben. Stellvertretend für viele sagt Michael Zoss, Geschäftsführer von Swiss Unihockey.
Wir haben das gleiche Problem wie die anderen Verbände auch, dass wir nicht sehr gut vorbereitet sind auf dieses Thema. Wir stellen fest, beim Großteil der Vereine ist das Wissen schlicht nicht vorhanden, dass das notwendig ist und dass es gesetzlich Pflicht ist. Und da müssen wir unbedingt aufklären.
Aufklären, dass praktisch jeder Club im Schweizer Sport ein eigenes UVG, eine eigene Versicherung braucht. Im Fußball ist man sich im Bereich der Teilprofis der dritthöchsten Liga der Promotion League durchaus bewusst, dass man das haben müsste. Dennoch haben viele Clubs keine Versicherung. Das Kalkül, die Spieler auf dieser Stufe arbeiten meist 30-70% bei einem anderen Arbeitgeber. Dessen Unfallversicherung soll dann einspringen, falls sich der Spieler verletzt. So lief das jahrelang. Seit etwas mehr als einem Jahr ist die SUVA aber nicht mehr so kulant, bezahlt keine Heilungskosten oder Lohnausfälle mehr für Unfälle, die im Sport passieren, sondern wälzt die Kosten auf die Clubs und deren Versicherung ab. Viele Sportclubs warten dennoch einfach mal ab, hoffen auf unfallfreie Spiele oder dann halt doch auf die Kulanz der Versicherungen und schweigen. Denn eine solche Unfallversicherung geht für die Sportclubs richtig ins Geld. Wer keine langjährigen Beziehungen zu einer Versicherung hat, zahlt leicht 50% Prämie. Wer also 200'000 Franken für Löhne ausgibt, legt noch einmal 100'000 für das obligatorische UVG obendrauf. Hoffen und schweigen ist zwar illegal, aber auch deutlich billiger. Aber auch die Versicherungen sind alles andere als daran interessiert, offen über die Unfallversicherung im Sport zu reden. Zwar schmücken sich einige gerne mit Sportlern als Werbeträgern oder treten als Sponsoren im Sport auf, Sportclubs versichern will aber niemand so richtig. Stellvertretend für alle, sagt Jürg Thalmann, Mediensprecher der Mobiliar, zum Thema Risiko mit Sportclubs.
Es scheint zu groß zu sein, weil diese Branche alle Gesellschaften mit hohen Kosten zu kämpfen haben und auch im Interesse der anderen Versicherten wäre es sicher unklug, wenn man eben diese Branche jetzt flächendeckend abdecken würde.
Zu groß das Risiko, Millionen für Heilungskosten und Lohnausfälle bezahlen zu müssen. Zu groß aber auch das Risiko, dass Sportclubs die Prämie irgendwann gar nicht mehr bezahlen. Das lehrt die Vergangenheit. Hans Matzenauer, Geschäftsführer der Schweizer Niederlassung der HDI Global, eine der wenigen Versicherungen, die sich zutraut, auch mit Sportclubs Geld zu verdienen, sagt deshalb folgerichtig:
Wir versichern vor allem Proficlubs, weil das in der Regel halt eben auch professionell gehandhabt wird in jeder Beziehung. Und dass die Spieler auch immer sehr motiviert sind, wieder möglichst schnell zu spielen.
Auch die HDI macht aber keine Werbung damit, dass sie Sportclubs versichert. Nicht zuletzt deshalb, weil sie gar nicht mehr Clubs versichern will. Also schweigen auch die Versicherungen. Und die Verbände? Die schweigen definitiv auch lieber. Delegieren die Aufgabe, eine finanzierbare Unfallversicherung zu finden, den Clubs. Der Eishockeyverband lässt beispielsweise schriftlich ausrichten, die UVG-Pflicht für die Spieler obliegt dem Arbeitgeber, das heißt den Clubs des Leistungssports. Die Verbände sind aber viel stärker gefordert, gemeinsame Lösungen für den Schweizer Sport zu finden. Denn wenn nach dem grossen Schweigen nicht das grosse Clubsterben einsetzen soll, braucht es dringend neue Modelle, zu der sich auch die Politik bald einmal äußern muss.
Rito Held. Wie sollen sie aussehen in Zukunft, die Städte und Dörfer Europas? Darüber diskutieren in Davos die Kulturminister aus ganz Europa. Das Tagesgespräch dazu nach den Schlagzeilen mit Ursula Vogler.
Die SBB verkauft ab März in ihren Reisezentren keine Event-Tickets mehr. Sie beendet ihre Zusammenarbeit mit Ticket Corner. Die Kunden kauften ihre Tickets zunehmend online, dadurch sei die Nachfrage in den vergangenen Jahren in den Reisezentren gesunken, teilte die SBB mit. In Japan ist das letzte Verfahren gegen ein Mitglied der Aum-Sekte abgeschlossen worden, 23 Jahre nach dem Giftgasanschlag der Sekte in Tokio. Der oberste Gerichtshof wies die Beschwerde eines Mitglieds ab. Der Mann hatte sich gegen eine lebenslange Haftstrafe gewehrt. Die 80-jährige Tessiner Autorin Anna Felder erhält für ihr Gesamtwerk den Grand Prix Literatur Schweiz. Der Preis gilt als höchste Schweizer Literaturauszeichnung.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.